Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten geheiratet und möchten Kinder bekommen. Ihr Kinderwunsch bleibt jedoch jahrelang unerfüllt. Also hadern Sie mit dem doch so gütigen und barmherzigen Gott. Nachdem Sie immer noch keine Kinder bekommen, entschließen Sie sich als Ehepaar, ein Kind zu adoptieren. Und einige Zeit später adoptieren Sie noch ein weiteres Kind. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen Sie sich vorzustellen, dass Sie nach 16 Jahren Ehe und als Mutter zweier Adoptivsöhne wie durch ein Wunder doch noch zwei eigene Kinder zur Welt bringen. Und wenn Sie jetzt glauben, dass damit die Welt auf dem Kopf steht, dann liegen Sie gar nicht so weit von der Wirklichkeit weg. Denn unser Studiogast, einer Journalistin und Lehrerin, ist genau das passiert. Sie und Ihr Mann, Sie kennen den leisen Schmerz der ungewollten Kinderlosigkeit und den Stress der Eltern von vier Söhnen. Von den Höhen und Tiefen dieser Erfahrung schreibt Gertraud Schöpflin in ihrem Buch »Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten«. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Schöpflin. Schön, dass Sie heute aus dem Raum Stuttgart zu uns ins Münchner Studio gekommen sind. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Frau Schöpflin ist nicht allein da. Mit im Studio sitzt der Sohn Isaac und der Ehemann Hans-Peter. Die hören hier mit den Kopfhörern zu und sind schon ganz gespannt, was die Mutter und Ehefrau von sich gibt heute. Wir sind auch schon sehr gespannt. Frau Schöpflin, wenn Sie Ihr autobiografisches Buch »Eine Badewanne voller Glück« mit 5 Sätzen beschreiben müssten, was würden Sie jetzt sagen? Ich zähle mit.
Es ist ein Buch, in dem ich erzähle, was ich erlebt habe. Ein sehr persönliches Buch. Und ich berichte darin meine Geschichte von kinderlos zu kinderreich, sage ich immer ganz kurz. Am Anfang waren wir viele Jahre, 8 Jahre, ungewollt kinderlos und haben dann erlebt, ganz bewusst auch als Christen erlebt, wie eine Veränderung kam. Ja,
bevor Sie Kinder bekommen haben.
Erst hat es in mir die Veränderung begonnen und dann haben wir wirklich Dinge erlebt, wo wir gemerkt haben, oh, das war jetzt nicht Zufall, sondern hier hat der Himmel eingegriffen. Und das fand ich so bewegend, was wir erlebt haben, dass ich dachte, das müssen auch andere hören, dass sie selber für ihre eigene Situation Glauben bekommen.
Also sozusagen Ihr Buch »Eine Badewanne voll Glück« ist auch eine Geschichte Ihres Weges mit Gott.
Unbedingt. Also die Kinder sind, sag ich mal, bei uns das Gefährt gewesen, ja, bei dem wir einfach Gott kennengelernt haben. Aber ich glaube allgemein unerfüllte Wünsche. Jeder Mensch hat wohl mit unerfüllten Herzenswünschen zu tun. Ich meine jetzt nicht das schöne Küchengerät oder das tolle E-Bike, das wir uns alle wünschen, ja, sondern es gibt Wünsche, die prüfen uns, weil sie Herzenswünsche sind. Wir knüpfen daran unseren Entwurf von einem glücklichen Leben. Und wenn dieser Entwurf vom glücklichen Leben scheitert, weil sich dieser Wunsch nicht erfüllt und nicht erfüllen will, egal wie wir rütteln daran, dann kommen wir erstmal an einen Punkt, an dem wir erstmal unsere Ohnmacht erleben, aber auch Fragen stellen, die wir davor nicht gefragt hätten. Und da ich davor schon an Glauben hatte an Gott, habe ich diese Fragen natürlich an Gott gestellt.
Was waren das für Fragen, Frau Schöpflin?
Ja, ich habe ja geglaubt, dass Gott mächtig ist, glaube ich immer noch, aber ich habe es damals auch schon geglaubt. Gott ist mächtig, er hat die Welt erschaffen. Und da frage ich natürlich, ja, wenn du die Menschen erschaffen hast, warum erschaffst du kein Kind in mir? Warum gibst du mir kein Kind? Das war meine erste Frage, ja. Warum klappt das nicht? Du erhörst doch Gebet. Warum hörst du nicht mein Gebet? Also das war erstmal eine ziemlich anklagende Frage, ja. Warum erfüllst du nicht meinen Herzenswunsch? Das ist doch ein guter Wunsch, sich ein Kind zu wünschen. Ja, gilt ja auch für andere Bereiche. Ist doch ein guter Wunsch, sich eine Arbeitsstelle zu wünschen. Ist doch ein guter Wunsch, sich einen Partner zu wünschen. So, warum funktioniert das natürlich ausgerechnet nicht bei mir nicht? Warum gerade ich? Das war die nächste Frage. Warum gerade ich?
Wie sahen die Antworten aus?
Ja, erstmal hatte ich das Gefühl, dass da keine Antwort kam. Schweigen. Die Wünsche haben sich halt nicht erfüllt. Scheinbar. Aber es war dann so, dass wir haben weiter gebetet und ich habe dann, ich hatte so verschiedene Erlebnisse. Ich erinnere mich an einmal, wo ich wirklich sehr gehofft habe und gedacht habe nach dem Urlaub, dass ich schwanger bin. Da hatte sich auch der Zyklus verschoben und ich habe schon so leise gehofft. Und ich habe immer wieder in der Bibel gelesen und ich schlug dann irgendwie in der Bibel auf und vor mir lag eine Stelle und da stand: Der Herr hat mich vergessen. Jesaja 49. Der Herr hat mich vergessen. Da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, das steht ja sogar in der Bibel. Der Herr hat mich vergessen.
Jetzt haben Sie schwarz auf weiß, dass Gebete nicht erhört werden.
Schwarz auf weiß, ja. Und dann geht aber die Stelle weiter. Wenn man dann liest, heißt es: Ich habe dich nicht vergessen. Siehe, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Und dann, es geht um Kinderlosigkeit an der Stelle. Die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen: Mach mir Platz, damit ich wohnen kann. Und da war ich doch schon sehr erstaunt und habe dann ein bisschen geforscht in der Bibel und habe gemerkt, Kinderlosigkeit ist ein ziemlich großes Thema in der Bibel. Ja, viele wichtige Menschen Gottes in der Bibel hatten erstmal die Konfrontation mit diesem unerfüllten Wunsch, dass eben der Kinderwunsch nicht sich erfüllt hat, wie Abraham, wie Isaak, wie Jakob. Also viele hatten erstmal diesen Berg, genau diese Menschen, mit denen Gott eigentlich sein Volk bauen wollte.
Meinen Sie, dass Gott einen damit prüft? Oder jetzt aus Ihrer Erfahrung hat Gott Sie da erstmal geprüft, in die Mangel genommen? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, ich glaube, dass Gott mehr Ziele hat für mein Leben, als dass ich nur, dass mein Entwurf sich vom Leben erfüllt. Ja, ich sage jetzt mal so klassisch, als junge Frau, ich wünsche mir einen schönen Mann, habe ich gefunden, ich wünsche mir einen tollen Mann. Ist der Punkt auch gefunden, ja, dann ist der Punkt abgehakt. Dann wünscht sich der Schwabe, sage ich mal, ein Häuschen mit Garten. Und für uns Frauen, ich glaube wirklich, dass wir als Frauen, ich sage das mal so pauschal, tief in unserem Herzen diesen Wunsch haben, Kinder zu haben. Und aber ich glaube, Gott will mehr für mich, ja, weil die Kinder werden ja groß, das weiß ich in der Zwischenzeit. Das wusste ich noch nicht vor 20 Jahren, aber jetzt, 20 Jahre später, weiß ich auch, die Kinderphase ist nur eine Phase in meinem Leben. Und es reicht nicht als Sinn des Lebens, dass sich mein Kinderwunsch erfüllt. Ja, das kann nicht der Sinn meines Lebens sein. Und alle Mamas, die zwischen Windeln verzweifeln, wissen genau das, dass das einem ziemlich schnell oben steht, immer nur sich im Kreis zu drehen, Windeln zu wechseln und kleine Babygespräche zu führen. Da merkt man sehr schnell, ist das der Sinn meines Lebens? Ja, gibt es noch was anderes in meinem Leben? Also kommt man ja sehr schnell an den Punkt. Das heißt, ich glaube, Gott möchte, dass ich in meinem Charakter ihm ähnlich werde. Das ist das Ziel meines Lebens, dass ich ihn kennenlerne und entdecke, wer er ist. Und indem manche Wünsche sich nicht ganz so schnell erfüllen oder auch nicht erfüllen manchmal, komme ich ins Fragen nach Gott. Und es bietet mir eigentlich die Chance, dass ich nach Gott suche und entdecke, wie er ist.
Entdecken, wie Gott ist, darüber sprechen wir heute in der Sendung. Gast im Münchner Studio ist Gertraud Schöpflin. Sie ist die Autorin des Buches »Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten«. Frau Schöpflin hat lange Zeit keine Kinder bekommen können. Dann hat sie zwei Söhne adoptiert, um dann kurz darauf noch zwei eigene Kinder zu bekommen. Also von jetzt auf gleich quasi von kinderlos zu kinderreich. Frau Schöpflin, in Ihrem Buch nennen Sie den unerfüllten Kinderwunsch ein stilles Leiden. Jetzt haben Sie ja schon durchklingen lassen, dass Sie Gott auch angeklagt haben. Also da war Ihnen doch auch zum Schreien zumute. Aber warum nennen Sie Kinderlosigkeiten so stilles Leiden? Liegt es irgendwie an der Rezeption in unserer Gesellschaft? Oder wie können wir das verstehen, das stille Leiden der Kinderlosigkeit?
Nun ja, es gibt Themen, die sind sehr persönlich, über die spricht man nicht gerne und man spricht auch nicht mit jedem darüber. Und natürlich, das Thema Kinderlosigkeit ist natürlich auch mit dem Thema Sexualität verknüpft. Es ist mit dem Thema Intimität verknüpft und es hat natürlich auch etwas mit Leistung zu tun. Ja, also wenn ich kein Kind bekomme, dann ist für mich auch ein Gefühl dabei gewesen von Versagen, ja. Warum klappt das nicht? Es ist ein stilles Leiden, weil am Anfang spricht man nicht drüber. Das Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, der Ehe verstreicht, die Leute denken noch, ja, okay, die ist halt mit ihrer Ausbildung oder mit ihrem Beruf beschäftigt oder die beiden, ne? Aber irgendwann kommen natürlich die Fragen in der Familie vielleicht schneller, wo man sich näher steht als drumherum. Am Anfang meistens eher so kleine spitze Bemerkungen, wollt ihr eigentlich keine Kinder, wird man dann so gefragt. Oder man nimmt ein Kind auf den Arm von Freunden und bekommt dann die Bemerkung, oh, das steht dir aber gut und ja, wollt ihr nicht auch und so. Das sind so die netten Bemerkungen, können aber auch schmerzen. Also mir hat das auch wehgetan, ja, weil ich habe dann ehrlich gesagt aufgehört, fremde Kinder hochzunehmen, weil es mir einfach
so, das
war peinlich für mich und ich wollte auch nicht jedes Mal erklären, dass ich ungewollt kinderlos bin, ja. Ich meine, in unserer Gesellschaft ist es uns ja heutzutage auch in die Hand gegeben, das zu lenken, wann wir unsere Kinder bekommen. Finde ich prinzipiell auch schön, dass Gott das offenbart hat, dieses Wissen, dass wir nicht nur ausgeliefert sind wie frühere Generationen, dass die Kinder halt kommen, sondern dass wir ein Wissen heutzutage haben darüber, wie das so ein bisschen jedenfalls funktioniert. Wir wissen nicht alles. Haben sogar die Ärzte zu mir gesagt in der Kinderwunschklinik, wir wissen immer noch viel zu wenig. Ja, es ist immer noch ein Geheimnis, wie die Kinder kommen. Aber genau.
Gab es denn jetzt medizinische Gründe, dass sie keine Kinder kriegen konnten?
Also wir haben uns dann sehr intensiv untersuchen lassen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man irgendwann, wenn man es wirklich will, Licht in das Dunkel bringt. Dass man nicht nur rumtappt und ja versucht. Und wir sind dann so ganz normal erstmal zum Frauenarzt und haben da uns untersuchen lassen. Und dann macht man erstmal das Einfache. Aber es ging so weit, dass wir bis zur Uniklinik gegangen sind und uns auch da genau haben durchleuchten lassen. Es wurde dann keine genaue Ursache gefunden, was nichts Ungewöhnliches ist, weil bei den meisten unfruchtbaren Ehepaare wird kein Grund gefunden, ja, warum man jetzt das eben kein Kind bekommt. Es ist natürlich so, die Krankenkasse hofft immer, dass ein Grund gefunden wird, weil da geht es ja immer um die Frage, wer muss denn dann die Kinderwunschbehandlung finanzieren. Es war ziemlich peinlich bei uns, weil jede Krankenkasse hat beim anderen Partner dann den Grund gesucht und versuchte dann irgendwelche Tabellen auszulegen in diese Richtung und man hat hin und her geschrieben, dass doch der andere Partner schuld wäre. Also ich fand es damals super peinlich, was die Krankenkassen damals geliefert haben. Aber ja, so war das eben. Und die Wahrheit war aber, dass eben kein Grund da lag.
Also es liegt kein medizinischer Grund vor. Jetzt, was macht der unerfüllte Kinderwunsch mit der Intimität, mit der Sexualität eines Ehepaares?
Ja, aus dem anfänglich unbeschwerten sich begegnen wird immer mehr eine Intimität nach Terminkalender. Ja, man schaut immer mehr auf fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage. Es ging dann so weit, dass der Frauenarzt so in Richtung der fruchtbaren Tage dann die reifenden Eizellen beobachtet hat. Also normalerweise wird ja per Ultraschall der Embryo beobachtet, der wächst. Ja, das finde ich natürlich sehr sinnvoll, aber ein Ei zu beobachten, wie es wächst, ja, und ob es schon groß genug ist, dass es springt, damit man dann, er sagt ja dann immer, jetzt müssten sie aktiv werden. Das fand ich echt immer sehr bedrückend, weil ich dachte immer, ja, da ist ja nichts. Ja, was sollen wir das jetzt angucken? Was sollen wir das vermessen? Da ist ja noch gar nichts da. Und klar, aber das, also es ging eben so weit, dass wir nach dem Plan des Frauenarztes aktiv wurden und ich denke, da haben wir schon die Spontanität und die Freude an der Begegnung ein Stück verloren.
Da bleibt die Romantik auf der Strecke.
Ja, das könnte man so sagen.
Sie und Ihr Mann, Sie sind praktizierende Christen. Was hat sich da in Ihrem Verhältnis zu Gott so getan und auch verändert?
Ja, also ich bin, wie gesagt, sehr intensiv. Wir sind durch eine Phase von Depression gegangen, wo ich so gedacht habe, okay, irgendwie nützt das Beten nichts. Dann bin ich durch eine Phase von Rebellion gegangen, wo ich einfach Gott angeklagt habe und gesagt habe, du hörst meine Gebete nicht, warum, was ist los? Und dann habe ich vorhin schon ein bisschen erzählt, habe ich gemerkt, Gott spricht zu mir durch die Bibel. Und ich habe dann alle Bibelstellen zum Thema Kinderlosigkeit gelesen und kam sogar zu einem Vers, da heißt es in Jesaja 54, juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat, brich in Jubel aus. Und da habe ich dann schon sehr gestaunt und ich habe dann für mich gemerkt, ich muss in einen anderen Geist gehen. Ich muss rausgehen aus dem Jammern und Klagen und ich muss mich einfach Gott in die Arme schmeißen und sagen, okay, meine Wünsche gehen gerade nicht, aber hier steht, ich soll jubeln. Und es war in einer Zeit, wo interessanterweise ein Seminar in unserer Gemeinde war, wo es darum ging, dass man während des Lobpreises oder zu einfach geistlicher Musik tanzt, ja, mit Fahnen und das schön macht, ja, dass man den Lobpreis Gottes durch Tanz und Farben und Bänder und so weiter eben schön gestaltet. So wie es heißt in Psalm 66, macht den Lobpreis Gottes herrlich, ja. Wir geben uns
König
ja
auch David ist nackt vor der Bundeslade einhergetanzt.
Ja, so weit sind wir jetzt nicht gegangen. Also okay. Wir hatten schöne Gewänder an. Aber, und ich habe gemerkt, ich soll mich auf was anderes konzentrieren. Mhm. Und ich habe dann begonnen, eben in diesem Tanzseminar mitzuarbeiten, hab mich in diese Tanzarbeit reingegeben, war so eine kreative Arbeit, wir haben auch kleine Theaterstücke gemacht und ich habe gemerkt, okay, da kann ich mein Herz für Gott reingeben. Und ich hatte auch eine sehr interessante Begegnung. Es war so eine Zeit davor, da hatte ich jeden Christen und jeden Geistlichen, den ich erwischen konnte, haben wir gebeten, betet doch bitte für uns. Ich dachte, na, vielleicht hilft das noch mehr, wenn dann jetzt der Gastsprecher aus Israel für mich betet oder eben dieser super geistliche Mensch. Vielleicht hat er noch einen besseren Draht. Aber dann kam mal ein Gebetsteam aus Südafrika, die wollten für Deutschland beten. Fand ich auch sehr bewegend, dass Leute aus Südafrika kommen, um für unser Land zu beten. Und die haben mich eben auch gefragt. Ich habe die so ein bisschen rumgefahren. Wir wohnten damals in der Nähe vom französischen Straßburg und waren da in Straßburg unterwegs. Und sie fragten halt, wollt ihr Kinder haben? Und naja, da waren wir gleich bei meiner Wunde. Und ich habe es ihnen aber ehrlich gesagt, weil ich einfach wusste, das sind Menschen, die haben ein Herz für Gott. Und dann kam nicht so das übliche, ja, ihr müsst halt und sollen wir euch einen Tipps geben, ja, wie es geht. Oder ein Kollege sagte ja mal, soll ich's dir zeigen, wie es geht und so weiter. Ja, also da kam was ganz anderes. Eine Frau sagte ganz leise zu mir, ich spüre, du hast einen weinenden Mutterleib, ja, in Englisch a crying womb. Und ich würde gerne Trost hineinsprechen. Und sie hat dann einfach in einem einfachen kleinen Gebet hat sie Trost in meinen Mutterleib gesprochen. Und ich glaube heute, das war echt ein Wendepunkt, dass Trost in mein Leben kam. Und die Entwicklung hat sich dann verändert. Ich habe dann gelesen in der Bibel, dass Gott ganz am Anfang von der Bibel sagte, Adam und Eva, seid fruchtbar und mehrt euch. Dann habe ich gedacht, das ist ja Gottes Wille, dass wir fruchtbar sind und uns mehren. Das ist sein Wille also dann auch für mich. Und wenn ich jetzt nicht fruchtbar bin, dann gibt es irgendein Problem. Aber Gott steht auf meiner Seite. Und das war für mich eine ganz entscheidende, ich will sagen Offenbarung, ja. Das war für mich eine ganz entscheidende Erkenntnis, dass Gott nicht gegen mich ist, dass er nicht mein Feind ist in dieser Herzensangelegenheit, sondern dass er auf meiner Seite steht und mit mir gegen das kämpft, was dem entgegensteht. Und das hat für mich eigentlich die Welt verändert. Ja, das war was, dass der Trost in mein Herz kam. Und ich kam an einen Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe, hör mal zu, du brauchst mir kein Kind mehr zu geben, damit ich dich mehr lieben würde, sondern ich liebe dich von ganzem Herzen. Mein Leben gehört dir. Ich vertraue dir total, dass mein Leben ein erfülltes Leben wird. Ich brauche kein Kind dafür. Wenn du mir ein Kind gibst, freue ich mich natürlich total, aber ich werde dich kein Gramm mehr lieben. An dem Punkt war ich innerlich. Und als ich an diesem Punkt war, hat sich plötzlich auch dann in unserem Leben etwas ganz praktisch verändert.
Bitte weiter. Was hat sich da ganz praktisch verändert, Frau Schöpflin?
Ja, um die ganze Geschichte zu erzählen. Wir waren in einer so ein bisschen international geprägten Gemeinde damals im Badischen und da kam eine Sprecherin. Im Januar war das, in einem Januar 97. Und die sagte zu mir, nach ihrer Predigt kam sie auf mich zu und hat zu mir in Englisch gesagt, in einem Jahr, wenn ich komme, wirst du ein Kind haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen zurückhaltend, weil es hatte schon mal ein Gastsprecher zu mir gesagt, ja, in einem Jahr werdet ihr ein Kind haben. Und als das Jahr rum war, da war leider nichts. Und ich war auch ziemlich sauer damals mit Gott. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn es von Gott ist, dieses Wort schön, freue ich mich, aber ich habe es innerlich so in meinen Schrank gelegt, ja, zu den unerfüllten Worten und habe dann im Sommer gedacht, naja gut, war wohl nicht von Gott und irgendeine nette Schwester sagte zu mir, ja, vergib ihr, sie hat einen guten Wunsch ausgesprochen, aber es war nicht das Reden Gottes. Wie gesagt, dieser Hinweis, dass wir in einem Jahr ein Kind haben werden, war im Januar. Und eine Woche vor Weihnachten bekommen wir von unserem Jugendamt einen Anruf. Wir waren da seit Jahren auf der Adoptionsbewerberliste. Und er sagt zu mir, der Sozialbeamte sagt zu mir am Telefon, wären Sie bereit, an einer offenen Adoption teilzunehmen? Drei Ehepaare stellen sich einer jungen Mutter vor, die in ein paar Tagen entbinden wird. Sind Sie dazu bereit? Ich sage ja und wie ich auflege, fällt mir dieser Satz ein, in einem Jahr werdet ihr ein Kind haben. Und man fragt sich natürlich, warum kriegt man so eine Ankündigung vom Himmel? Es war dann emotional sehr, sehr aufregend und dieses Wort hat mich durchgetragen, dass ich wusste, Gott hat da seine Finger im Spiel, weil sonst wäre ich, glaube ich, durchgedreht.
Ganz kurz, Sie haben gesagt, Sie haben sich eben auf eine Liste eintragen lassen, dass Sie eben bereit sind, ein Kind zu adoptieren. Mich täte noch interessieren, der Schritt eben, wo Sie sagen, okay, dann bin ich jetzt halt kinderlos, hin zu diesem Schritt, dass Sie sagen, okay, Adoption ist ein Thema für uns, das wäre für uns vorstellbar. Wie kann ich mir diesen Schritt vorstellen, dass Sie dann sagen, okay, eigene Kinder sind nicht drin, also leibliche Kinder sind nicht drin. Wie kann man sich diesen Schritt vorstellen, okay, dann nehmen wir ein Kind an, in dem Fall ein adoptiertes Kind?
Das ist eine sehr wichtige und auch eine sehr gute Frage, denn es ist kein Automatismus. Ich halte das für sehr wichtig, dass wenn ein Ehepaar erkennt, es kommen jetzt einfach gerade keine leiblichen Kinder, man hat es vielleicht auch abgeklärt, dann ist es nicht automatisch für jedes Ehepaar dran, dass man ein Kind adoptiert oder ein Pflegekind aufnimmt. Aber man muss sich ganz ehrlich die Frage stellen und am besten nicht Jahre dazu brauchen, weil dann sind die Chancen vorbei. Man muss sich fragen, wollen wir mit oder ohne Kinder leben? Ja, nur weil ich keine leiblichen Kinder bekomme, heißt es nicht, dass ich ohne Kinder leben muss. Mancher findet vielleicht dann die Aufgabe, indem er bei der Familie die Kinder, die Neffen und Nichten segnet. Ja, also es gibt ja viele Wege, mit Kindern zu leben. Und mein Mann und ich, wir haben gespürt, wir wollen mit Kindern leben, auf jeden Fall. Das war einfach unser Wunsch an unser Leben. Und wir haben dann uns umgehört und haben gemerkt, es gibt ja Kinder, die haben gar keine Eltern und haben dann auch lange überlegt, sollen wir ein Pflegekind aufnehmen. Aber das war eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Wir hatten einfach so große Angst, dass wir dieses Kind wieder hergeben müssen. Und darum haben wir uns für den Weg der Adoption entschlossen. Wir haben uns dann, damals war das so, dass wir uns eben beim Landratsamt, meldet man sich in der Zwischenzeit, das war damals die örtliche Behörde, die noch zuständig war, die haben dann ein Jahr, hat uns ein Sozialbeamter geschult, uns geprüft. Und er hat auch immer zu uns gesagt, seien Sie sich bitte bewusst, wir suchen Eltern für ein Kind und nicht Kinder für Eltern. Das ist ein großer Unterschied, wenn man an das Thema rangeht. Denn man muss sich bewusst sein, dass ein adoptiertes, ein angenommenes Kind, ja, ein Pflegekind, also ein Kind, das aus einem anderen Bauch kommt, sage ich mal, das bringt eine Geschichte mit. Und es wird das leibliche Kind nicht ersetzen. Das haben wir auch so ein bisschen erlebt. Ja, es bleibt so die Frage im Herzen, wie hätte denn mein leibliches Kind ausgesehen? Aber es ist eine schöne und erfüllende Aufgabe. Und wir haben für uns einfach diesen Entschluss damals getroffen und haben uns deshalb beworben. Man bekommt dann gleich sehr nüchtern auch mitgeteilt, dass man eigentlich gar keine Aussicht hat, in Deutschland ein Kind zu adoptieren. Es geht dann eher in Richtung Auslandsadoption. Da ich aber noch im Lehramtsstudium war, haben wir dann damals gesagt, okay, jetzt mache ich erst mein Lehramtsstudium fertig und dann können wir noch mal über das Thema Auslandsadoption nachdenken, was auch ein Thema für sich ist, weil man sich einfach auch dann noch mal mit der Herkunft des Kindes ganz anders auseinandersetzen muss, auch wenn es anders aussieht. Und wir hatten das so ein bisschen innerlich vertagt. Und ich war gerade ein halbes Jahr eben fertig mit meiner Lehrerinnenausbildung, sage ich mal, hatte gerade ein halbes Jahr eine erste Klasse, als eben plötzlich die Frage im Raum stand, sind Sie bereit, eben sich einer offenen Adoption zu stellen, weil in Deutschland eben Adoptionen, sogenannte offene Adoptionen sind. Das heißt, die leibliche Mutter begegnet den Eltern, ja, den neuen Eltern ihres Kindes. Und auch in meinem Fall war es so, dass der Sozialarbeiter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die junge Frau das Kind mir persönlich übergibt, dass es für beide eine ganz bewusste Übergabe ist. Von Mutter zu Mutter.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, von Kinderlos zu Kinderreich. Gast im Münchner Studio ist Gertraud Schöpflin. Sie ist die Autorin des Buches Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten. Sie hat zunächst zwei Söhne adoptiert, bis sie dann ganz überraschend noch zwei eigene Kinder bekommen hat. Dazu hat sie ein Buch geschrieben. Dazu ist sie bei uns im Münchner Studio. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind eingeladen, auch sich einzubringen bei uns in die Sendung. Haben Sie vielleicht selber Erfahrungen mit ungewollter Kinderlosigkeit gemacht? Haben Sie selber Erfahrungen mit der Adoption von Kindern gemacht? Dann sind Sie ganz herzlich eingeladen. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Ab sofort hören Sie beim Anruf zunächst eine Bandansage. Diese weist Sie auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich davon nicht irritieren oder beunruhigen. Es entsteht keine zusätzliche Kosten. Wenn Sie unter der 089 517 008 008 anrufen, unser Thema heute von Kinderlos zu Kinderreich. Gast im Studio ist Gertraud Schöpflin. Wir hören etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute von Kinderlos zu Kinderreich. Diesen Spagat, den hat Gertraud Schöpflin mitgemacht. Sie ist Lehrerin, Journalistin und eben Autorin des autobiografischen Buches Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten. Frau Schöpflin hat ja nach langer Kinderlosigkeit zwei Söhne adoptiert und dann völlig überraschend, aber dazu kommen wir noch in der Sendung, auch noch zwei eigene Kinder bekommen. Ich begrüße jetzt eine erste Hörerin aus Stuttgart, Frau Weber. Ich grüße Sie. Hallo Frau Weber, schön, dass Sie bei uns in der Sendung
Hallo,
sind.
Hallo, ich grüße Sie ganz, ganz herzlich. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung das Buch von der Frau Schöpflin gelesen. Ich fand es in der Zeitschrift Lydia ausgeschrieben und habe es mir sofort gekauft. Und ich auf meine Weise kam auch zu einer riesengroßen Badewanne voll Glück. Um es kurz zu erzählen, Frau Schöpflin, ich stand mit Anfang 20 vor der Tatsache, aufgrund von schweren Medikamenten hätte ich schwerst behinderte Kinder. Das heißt, der Kinderwunsch und die Familienplanung und die Partnerschaft war gänzlich zerbrochen. Und dann habe ich, muss ich Ihnen erzählen, ein Deal mit dem Himmel abgeschlossen und habe dem guten Gott da oben gesagt, ich verlange nicht, dass er mich heilt. Aber ich verlange von ihm, dass er mir eines Tages die Kraft verleiht, mit ganz genau den Kindern zu arbeiten und Menschen, die meine Familie geworden wären, hätte ich sie gegründet. Und so hat mein Weg nach langen, langen, langen Wegen, Irrwegen, Umwegen und Sackgassen ins Raphaelhaus auf die Uhlandshöhe nach Stuttgart geführt. Und ich arbeite dort seit bald 18 Jahren mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern und Erwachsenen. Und das Schöne war, ich hatte ganz in meiner Jugend die Gewissheit ganz tief in mir, ich habe 2x8 Kinder, 8 eigene und 8 angenommene. Und wo ich auf die Arbeit komme, ins Raphaelhaus, haben wir auf der Familiengruppe, auf der Wohngruppe 8 Betreute. Und dann wechsle ich in die Schule und habe 8 Kinder in meiner Klasse und komme zu meinen 2x8 Kindern. Und ich habe 2006 einen Text formuliert und eben, da ich derzeit noch ein Sternenkind empfangen würde und eben, da ich um die Verantwortung meines Weges weiß, eben darum trage ich manchmal schwer an meinem Kinde, weil ich es empfangen nie und doch das mein nennen muss, weil ich es liebe wie mein eigen Kind und dennoch nie gebar. Frau Schöpflin, es war vielleicht wie Ihre Adoption, wie Ihr Ja zu Gottes Plan und Ihrem Weg. Es war 2006, als sei ich Mutter geworden. Ich bin ganz und gar angekommen und jedes im Raphaelhaus ist ein Stück weit zutiefst mein Kind.
Danke, Frau Weber, herzlichen
das
Dank.
Das war mein Beitrag. Ich bin die Ruth Michaela und ich grüße alle, die mich kennen. Roswitha und die ganze Gemeinschaft Maria Bronn.
Also soweit der Werbeblock. Vielen Dank, Frau Weber, ein Gruß nach Stuttgart. Behüt Sie Gott und danke für Ihren Beitrag. Frau Schöpflin, jetzt hat die Frau Weber da ein Stichwort gesagt, das würde ich gerne aufnehmen. Sie hat einen Deal mit Gott gemacht. Gab es bei Ihnen sowas auch?
Da muss ich mal kurz überlegen. Also es gab schon einen Punkt, wo ich... Ich habe ein bisschen andere Deals gemacht, ja. Also ich weiß, dass ich, als wir unsere zwei... Ich mache jetzt einen kleinen Zeitsprung, als ich meine zwei Söhne adoptiert hatte, ja. Ich hatte immer Folsäure genommen, ja, so wie alle Frauen, die gerne schwanger werden möchten, die nehmen Folsäure, damit sie so körperlich super gerüstet sind für die Schwangerschaft. Und ich habe jahrelang also diese Folsäure-Tabletten geschluckt. Und als ich meinen zweiten Sohn adoptiert hatte und ich wusste, das war jetzt der Wille Gottes und du hast zwei süße Jungs und du kannst wirklich im Frieden Gottes sein, ja, es ist der Weg gewesen, den Gott für dich hatte. Da hatte ich noch so ein halbes Heftchen oder so ein Heftchen Folsäure. Und dann sind wir in Urlaub gefahren mit den zwei Kindern. Und ich habe gepackt und ich weiß noch, wie ich dieses Heftchen Folsäure in meinen Badebeutel hineinlege und dazu irgendwie denke, So Gott, das ist deine letzte Chance. Die nehme ich jetzt noch und dann nehme ich keine mehr.
Okay.
Dann bin ich fertig mit dem Thema. Ja? Und ich habe es eingepackt für den Urlaub und in diesem Urlaub bin ich schwanger geworden. Also Gott hat dieses Ultimatum dann doch noch genutzt. Ja. Und es gab auch noch einen anderen Deal, den ich geschlossen hatte. Ich habe oft die Geschichte gelesen von Abraham und Sarah und wie sie diesen Isaak bekommen hatten. Und dieser Name Isaak, der war mir doch ziemlich also seltsam und ungebräuchlich, ja. Und ich weiß noch, wie ich mal so zu Gott sagte, also Gott, wenn du mir einen Sohn schenken würdest, dann würde ich den auch Isaak nennen. Und dieses Gelübde, das war so unwirklich für mich, wie dieser Name für mich unwirklich war. Und Isaak heißt übersetzt, er wird lachen. Ja, also Gelächter, ja. Weil die haben ja auch gelacht. Als man zu diesen alten Leuten gesagt hat, ihr werdet im Jahr ein Kind haben, haben die ehrlich gesagt, also vor allem die Frau hat nur gelacht, ja. Die konnte einfach nur lachen. Nicht aus Freude, sondern die hat bitter gelacht, denke ich mal, und dachte, ja, wie soll ich da noch ein Kind kriegen? Ja, die hatte ja schon ihre Wechseljahre hinter sich. Und als ich dann wirklich auf wunderbare Weise doch plötzlich schwanger war, ohne Kinderwunschbehandlung und nichts, da war ich mir sicher, jetzt bekomme ich ein Mädchen, denn ich habe ja zwei Jungs adoptiert und Gott weiß ja, was ich jetzt noch brauche im Sortiment. Also ich war mir ganz sicher, das wird ein Mädchen. Wir haben nur über Mädchennamen nachgedacht und dann fragte mich die Frauenärztin, so nach einer gewissen Zeit der Schwangerschaft, wollen Sie es wissen? Und dann sage ich, ja klar, natürlich will ich wissen, was für ein Geschlecht wird. Und sie hat gesagt, ja, ist eindeutig. Ja, wusste ich in meinem Herzen, natürlich weiß ich, es gibt sicher ein Mädchen. Hat sie gesagt, es ist ein Junge, sehen Sie, da und da. Und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Und in dem Moment dachte ich auch an diesen Deal, wenn du mir einen Sohn gibst, nenne ich ihn Isaak. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, und wir müssen ihn Isaak nennen, auch wenn auch für uns der Name ganz noch seltsam klang.
Also Vorsicht, liebe Hörerinnen und Hörer, mit den Deals, die Sie mit Gott machen. Es könnte sein, dass Gott den Ball aufnimmt und ihnen zurückwirft. Und wer zuletzt lacht, lacht dann am besten. Frau Schöpflin, jetzt haben wir über die offene Adoption gesprochen und Sie haben einen Säugling bekommen. Das zweite Kind, das Sie angenommen haben, ist ja kein Säugling mehr gewesen. Wir sprechen gleich noch detaillierter drüber. Aber welchen Unterschied macht es, einen Säugling anzunehmen und einen zwei- oder dreijähriges Kleinkind? Wo ist da, was für Hürden sind da, worauf muss man sich einstellen?
Also das ist eine sehr, sehr große Frage. Vor allem, wenn man eine Auslandsadoption angeht, bekommt man eben oft kein Säugling mehr. Natürlich, ich sage wirklich natürlich, von der Natur her, so ist es von Gott geplant, fangen wir ja mit dem Kind schon im Bauch an und diese 9 Monate fehlen uns schon mal als adoptiv oder annehmende Eltern. Ja? Also die 9 Monate sind schon mal nicht da. Das erleben wir alles nicht. Jeder Monat, der uns fehlt mit dem Kind, der fehlt eben auch an unbeschwertem Bonding, nennt man das ja, diese erste
Bindung.
Zeit oder ja, dieses Bonding im Englischen, dieses, dass sich eben zwischen dem Baby, dem Neugeborenen und der Mutter gleich was aufbaut, ja. Und das ist wirklich so, ich habe das auch erlebt, da ist einfach so ein geheimnisvolles Band und das muss auf andere Weise entstehen. Und je älter das Kind ist, das uns anvertraut ist, desto weniger kann es über die natürliche, ich bin so süß, ich bin so klein, ich bin so hilflos Schiene gehen, ja. Und es war natürlich viel einfacher für uns, dieses Neugeborene. Wir haben unseren ersten Sohn neu geboren, hat mir die leibliche Mutter ihn in den Arm gelegt, ja. Und ich habe ihn am zweiten Tag seines Lebens kennengelernt. Und es war natürlich ein anderes Miteinander hineinwachsen und verwachsen, als dann der Dreijährige oder 2,5-Jährige, der mir in einem Kinderheim entgegensteht. Das fühlt sich einfach definitiv anders an, ja. Und man muss einen anderen Weg zueinander finden. Und die Gefühle von Fremdheit sind einfach größer, ja, die man überwinden muss. Und ich glaube, je älter das Kind ist, das man aufnimmt, es gibt auch Menschen, das bewundere ich sehr, die ja auch bereit sind, Teenager in Pflege zu nehmen, ja, aber man darf sich da nichts vormachen. Das wird sich nicht anfühlen, als ob der als Baby zu mir gekommen ist, sondern das ist eine Aufgabe an einem jungen Menschen, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, ja, oder auch wie gerade Frau Weber erzählt hat, wenn ich mich in Menschen investiere, die mich einfach brauchen, das ist super erfüllend, ja, ich glaube, das ist ganz eine erfüllende Aufgabe, aber es fühlt sich natürlich nicht so an, wie wenn das eben jetzt als Baby aus meinem Bauch gekommen ist. Da muss man einfach auch realistisch sein. Das heißt nicht, dass es nicht gelingt, aber es fühlt sich anders an. Und damit müssen wir umgehen, mit diesen Gefühlen müssen wir umgehen. Und ich glaube, je offener wir uns dem stellen, auch den Gefühlen, desto besser kommen wir mit den Klippen klar, die uns auf dieser Seefahrt erwarten.
Nächster Hörer aus dem Ruhrgebiet, der Herr Schenk, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Schönen guten Morgen, Frau Schöpplin, und schönen guten Morgen ebenfalls an Sie. Ich habe also wieder zwei Sachen, die also mir sehr auf den Nägeln brennen. Ich war lange in der Jugendhilfe tätig und mir ist es immer noch nicht klar, wie man in Deutschland das Adoptionsgesetz so vernachlässigt. Abtreibungen passieren im Jahr über 100.000, aber auf der anderen Seite Adoptionen werden also ja so gut wie wenig verfolgt und eingerichtet. Ich würde begrüßen, wenn die katholische Kirche in ihren Beratungsstellen mehr darauf drängen würde und die Diözesen ebenfalls in dieser Corona- und menschenverachtenden Zeit mehr darauf achten würden und sich dafür einsetzen würden, dann würde Deutschland sicherlich auch wieder ein blühendes Land.
Herr Schenk, ich danke Ihnen für den Beitrag und auch das Stichwort, das Sie mir geben, Frau Schöpflin. Ist es so schwierig, den Weg der Adoption zu beschreiten? Werden Ihnen da auch gerade beim Thema Auslandsadoption, sind Ihnen und Ihrem Mann Hans-Peter eigentlich viele Knüppel in den Weg geworfen worden?
Es gibt Knüppel von außen und Knüppel von innen. Und beide sind sehr herausfordernd. Ich fange mal bei den inneren Knüppeln an. Also eine Adoption zu planen, da muss man über sehr viele innere Ängste und Zweifel steigen, die natürlich von der Umwelt genährt werden. Sagen Sie mal, ich möchte gerne ein Kind adoptieren. Sie werden nur Geschichten zu hören bekommen von schrecklichen Adoptivkindern, die alle missraten sind. Also wir haben wirklich viele, viele Schauergeschichten gehört, viele Warnungen. Eine Frau hat zu mir gesagt, ja, wenn du noch ein zweites Kind adoptierst, wie willst du dann noch Zeit haben, Gott zu dienen? Ja, also ich habe also auch die christlichsten Zweifel zu hören bekommen. Und natürlich ist auch der Weg, der erfordert Ausdauer. Ja, also man bewirbt sich in Deutschland, dann hängt man erstmal in der Kartei und wartet jahrelang. Also Entschuldigung, da kann ich nicht mein Leben planen, wenn ich nicht weiß, ob ich vielleicht in 3, 4 oder 5 oder gar nicht Jahren ein Kind vermittelt bekomme. Also das ist schon mal schwierig. Man kann zeitlich das nicht planen. Also dann bewirbt man sich vielleicht bei einer Auslandsadoption. Das ist ein kleines bisschen besser zu planen. Man kann sich an Organisationen wenden, die haben eine offizielle Anerkennung. Das ist ja auch sehr wichtig, dass da kein Kinderhandel geschieht. Also gibt es auch sehr viele Schauergeschichten, leider. Aber es gibt Organisationen, die sind geprüft, werden überwacht, die haben Sozialarbeiter und die sind für einen da. Die prüfen einen auch und die machen einem auch die Schwierigkeiten bewusst, die auf einen warten. Und ich empfehle sehr, dass man sich natürlich an so eine Organisation wendet, weiß gern, wie das sonst auch möglich sein soll. Also man muss die Ämter da ins Boot holen, genau. Und dann, was halt Ausdauer erfordert, ist dieses Warten und auch dieses sich damit auseinandersetzen, ja, in welches Land wollen wir denn gehen? Also das hat uns als Ehepaar auch sehr beschäftigt. Welche Kultur? Also eine Sozialarbeiterin sagte zu uns, stellen Sie sich das Kind bitte auch als Erwachsenen vor. Schauen Sie sich an, wie sehen die Menschen dieses Volkes als Erwachsene aus? Denn so wird einmal ihr Kind aussehen, ja. Das heißt, ich kenne eine Frau, die hat zwei wirklich total mega süße afrikanische Zwillinge adoptiert. Ich habe sie neulich wieder gesehen. In der Zwischenzeit sind das zwei kräftige, sportliche Teenager geworden, ja. Und sie erlebt eben das Stichwort Rassismus an ihrem eigenen Leib. Denn sie sind eine multikulturelle Familie und wenn ihre Kinder ausgegrenzt werden, dann ist sie mit ausgegrenzt, denn es sind ihre Kinder. Und das muss einem einfach ein Stück bewusst sein, wenn man diesen Weg beschreitet, das könnte einfach auf mich warten und habe ich dazu ein Ja. Also es ist gut, dass wir nicht immer alles wissen, aber wir müssen uns zumindest damit auseinandersetzen, weil sonst kann man schon sehr auch Bauchlandung erleiden.
Also man muss sich da wirklich sehr, sehr klar drüber sein und alle Romantik ausschalten, was man sich so vorstellt, dass man ein schönes Schokoladenkindchen hätte. Man muss wissen, worauf lasse ich mich ein. Ich bin eventuell Rassismus ausgesetzt oder anderen Sachen?
Ja, man wird zur internationalen Familie. Also wir haben uns ja für ein weißrussisches Kind damals entschieden, weil wir eben schon ein hellhäutiges der erste Sohn war eben hellhäutig und wir haben dann entschlossen für uns, das können wir leisten. Ja, also wir haben
Sie haben Ihre eigenen Grenzen gekannt.
Ja, genau. Wir haben dann gesagt, also mein Mann hat zu mir dann so einen netten Satz gesagt, weil ich hätte so gerne ein Mädchen in Nepal oder so adoptiert. Dann hat er zu mir gesagt, weißt du, das ist ja nicht mein Au-pair-Mädchen. Das ist ja dann meine Tochter. Und da habe ich gespürt, oh, mein Mann hat da einfach Schreck da innerlich zurück. Und es war mir sehr, sehr wichtig, meinen Mann 100% im Boot zu haben. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also ich glaube, als Ehepaar muss man wirklich ein Ja haben. Man muss nicht alles wissen und man muss auch nicht alles verstehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann nicht alle Romantik ausschalten. Das geht nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch als Eltern immer ein Stück Illusionen. Ich glaube, auch normale Eltern starten immer mit Illusionen. Ja, wenn wir alles wüssten, wir würden wahrscheinlich alle keine Kinder mehr kriegen wollen.
Ja. Also Frau Schöfflin, muss ich heute Abend mit meiner Frau nochmal besprechen, dass alle Eltern Illusionen brauchen. Das finde ich einen guten Satz. Den schreibe ich mir auf.
Darf auch sein. Vielleicht hat er auch Gott Illusionen, als er uns geschaffen hat.
Oh, hoffentlich nicht. Frau Schöpflin, die Mutter Ihres ältesten Adoptivsohnes, die haben Sie von Anfang an gekannt. Die hat ihn sozusagen Ihren Sohn in die Hand gelegt. Beim zweiten war es eben anders. Sie haben es eben beschrieben, es war eine Auslandsadoption und der zweite Sohn war 2,5, 3 Jahre alt, als Sie ihn anvertraut bekommen haben. Und Sie kannten die Eltern nicht bis eben dann zu seinem 18. Lebensjahr, wo Sie, ist eine andere Geschichte, dann die Mutter aufgespürt haben in Weißrussland und es dann zu einer Begegnung kam. Aber wie wichtig war es jetzt für Sie als Eltern, sozusagen die Eltern oder die Mutter zu kennen, was beim ersten Sohn möglich war, beim zweiten nicht? Wie wichtig ist das? Was müssen Eltern, die sich mit dem Gedanken der Adoption tragen, dazu wissen oder welche Frage sollten sich diese Eltern auch stellen?
Also da gibt es wirklich zwei Perspektiven, die Perspektive der Adoptiveltern und die Perspektive des Kindes, das eben übergeben wird. Ich fange bei meiner als Adoptivmutter an. Für mich und auch für meinen Mann, für uns war es erst einmal sehr hart, die leibliche Mutter meines ersten Sohnes kennenzulernen, ihr ins Auge zu sehen. Ja? Eine Szene, die ich auch im Buch beschreibe, war, als wir sie mit dem Baby gesehen hatte. Sie hatte das Baby, es war abgemacht, sie bekommt es unter Vollnarkose und es wird dann auf die Entbindungsstation gebracht und sie liegt dann mit dem Kaiserschnitt in irgendeinem Krankenzimmer weit weg von der Entbindungsstation und sieht es nicht mehr. So war es, so wird es gemacht und so war es besprochen. Und dann kommen wir in das Krankenhaus eben am Tag nach der Entbindung und der Sozialarbeiter kommt uns entgegen und ruft schon, rechnen Sie damit, dass es scheitert, das wird nie was, die hat sich das Kind bringen lassen und die hält es jetzt seitdem auf dem Arm und das wird die nie hergeben. Ach, jetzt kommen Sie mal mit, ne? So sind wir in das Krankenzimmer rein und ich weiß noch, es war,
na toll,
war ja ein paar Tage vor Weihnachten und sie saß da im Schein von so einer Leselampe mit diesem Kind auf dem Arm, sie klammerte dieses Kind an sich, ja. Es war also für mich ein Bild wie Maria an der Krippe und ich dachte nur, was will ich hier? Ja, will ich einer Frau ihr Kind wegnehmen? Oder es war also ganz furchtbar. Ich meine, das eine ist kinderlos zu sein, aber das andere, jetzt in der Situation zu stehen, eine Mutter, die sich an ihr Kind klammert und ich bin da, um dieses Kind entgegenzunehmen. Ich dachte, ich bin echt im falschen Film. Also es war mir schrecklich. Ich wäre wirklich gerne geflüchtet, weil ich es so furchtbar fand. Und ich fand es auch ganz schrecklich, als sie dann mir das Kind entgegengehalten hat, ja, an dem Bett und sagte, hier, da ist er. Also da ist mein Herz in 1000 Stücke zerbrochen und eigentlich konnte ich dieses Kind in dem Moment nicht nehmen innerlich. Ich habe es halt genommen, ja, aber es fühlte sich an wie ein Stück Holz, weil ich dachte nur, bremst deine Gefühle, ja. Das wird ja wahrscheinlich nichts. Es ist ihr Kind. Und das hat uns, es war dann so, sie wollte es haben. Sie hat es ganz, also sie wollte die Abgabe durchziehen. Sie hat das ganz mit ihren Argumenten, die sie hatte, hat sie das durchgezogen. Sie hat es mir dann nach ein paar Tagen wirklich in die Arme gelegt und ist davongegangen, hat sich nicht mehr umgeguckt und hat dann später zu mir gesagt, es war der schrecklichste Moment meines Lebens. Aber eben diesen schrecklichen Schmerz der Trennung mitzuerleben, war auch für uns ganz schrecklich. Ja, wir hätten ihr, glaube ich, lieber geholfen, einen Weg zu finden mit dem Kind. Und wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir eigentlich sie losgelassen haben innerlich. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, so nach einem Jahr, Hör mal, ihr zieht doch dieses Kind nicht für die Julia groß. Das ist euer Kind. Gott hat euch das
Julia
Kind
Julia ist die Mutter, die leibliche Mutter.
Ich nenne sie so. Das ist so mein Deckname im Buch, ja, für sie. Das ist die leibliche Mutter. Und dann habe ich sie losgelassen innerlich und hab dann wirklich gesagt, ja, dieses Kind ist mir von Gott geschenkt. Und ich soll es für ihn großziehen, ja. Und das war einfacher natürlich. Ich fahre ein Kinderheim, oh, das arme, einsame Kind, wir nehmen das mit. Aber dieses erste Einfache, ja, kein Schmerz der abgebenden Eltern, die sind gar nicht da, das hat sich dann als Bumerang entpuppt. Denn ich konnte diesem Kind nicht sagen, wo seine Mutter ist. Ich konnte ihm nicht erklären, warum es kein Foto gibt, ja. Schon das Kind sagte damals zu mir, ja, das macht man doch nicht, dass man ein Kind einfach im Heim abgibt und einfach ohne Foto weggeht.
Der zweite Sohn, den sie im Ausland adoptiert haben.
Der zweite Sohn, ja, der war sehr verletzt, ist auch bis heute eigentlich verletzt darüber, ja. Und das Thema Frauen ist für ihn ein schwieriges Thema, weil Frauen sind für ihn die, die ihn im Stich gelassen haben. Ja, das spüre ich immer wieder. Da ist eine ganz große Wunde, dieses Verlassensein. Ja, für den ersten Sohn, der immer so ein bisschen Kontakt halten konnte zu seiner leiblichen Mutter, war das viel einfacher. Und das ist jetzt die Perspektive des Kindes. Und ich glaube, fast die sogar noch wichtiger als die der Adoptiveltern. Ja, ich glaube natürlich, dass jeder Mensch hat wirklich ein Recht, seine Wurzeln zu kennen. Man hat nicht unbedingt leider das Recht, bei seinen leiblichen Eltern groß zu werden. Das ist eben nicht immer möglich, auch wenn Eltern sterben oder so. Das gibt's einfach, ja. Das ist so in unserer Welt voll Leid, dass eben man nicht immer bei den leiblichen Eltern groß werden kann. Aber sie zu kennen in irgendeiner Form, von ihnen zu wissen, ein Andenken zu haben, ein Foto zu haben, das wünsche ich jedem Menschen, denn man braucht es, um später das eigene Bild der eigenen Identität zusammenzusetzen können. Also es ist wie ein Puzzlespiel, ja. Und wenn mir diese Puzzleteile fehlen, ist es einfach ungleich schwerer, ein Bild von meiner Identität zu bekommen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema von kinderlos zu kinderreich. Gast im Studio in München ist Gertraud Schöpflin. Sie ist die Autorin des autobiografischen Buches Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten. Frau Schöpflin hat zwei Söhne adoptiert und zwei eigene Kinder noch bekommen. Frau Schöpflin, Sie haben es gerade gesagt, dass von der Perspektive, von welcher Perspektive man eben das Thema Adoption betrachtet, von der des Kindes oder von Ihnen als Eltern. Und wir haben vorhin auch über den Deal mit Gott gesprochen und dass man schimpft und hadert mit Gott. Wie ist so Ihre Wahrnehmung? Weil Sie haben jetzt gesagt, Ihr zweiter Sohn hat diese Wunde in sich, hat Schwierigkeiten mit Frauen, weil eben eine Frau hat ihn verlassen, die Mutter hat ihn verlassen, aus bestimmten Gründen einfach, aber das steht jetzt für ihn als Wunde da. Was glauben Sie aus der Perspektive Gottes, der Sie und Ihren Mann hart geprüft hat? Ja, welche Rolle spielen dann quasi Sie im Leben dieses Sohnes, der mit dieser Wunde lebt? Dann sind Sie doch eigentlich auch ein Instrument, ein Werkzeug Gottes, dass er vielleicht durch Sie an dem Sohn etwas tut. Also auch diese Perspektive, ist es für Sie so vorhanden, diese Perspektive, dass Sie da sehen, okay Gott, jetzt zeig mir, was ich mit dem machen soll? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das hat auch unser zweiter Sohn schon selber auch formuliert, dass wir natürlich diesen Platz einnehmen dürfen, ja, dass wir natürlich seine Eltern, die soziale Elternschaft übernehmen. Das ist natürlich nicht nur auf dem Papier, ja, das muss täglich gelebt werden und das ist nicht immer einfach, auch mit diesem Schmerz umzugehen, denn die Wut des angenommenen Kindes, ja, richtet sich natürlich gegen die einfach vorhanden sind und das sind nun mal wir. Und wir sind schon durch Phasen gegangen, wo sich auch seine Wut, verlassen zu sein, im Stich gelassen worden zu sein, schon auch gegen uns gerichtet hat. Und wenn wir ihn darauf angesprochen haben, hat er das auch formuliert, hat gesagt, ja, ich kann ja nur auf euch böse sein, auf wen sonst. Ja, und wir als Adoptiveltern muss man sich auch Sätze anhören wie, ja, ihr seid schuld an meinem Elend, weil ihr habt mich adoptiert. Dann hat der andere Adoptivsohn zu ihm gesagt, ja, was hast du eigentlich, dir geht's doch gut und warum regst du dich überhaupt auf, ja. Das war auch dann manchmal richtig zwischen den Adoptivsöhnen sehr explosiv, weil dem einen, dem ging's gut, der fühlte sich geborgen, ist in Frieden über allem, ja. Aber der hat auch einen ganz anderen Weg gehabt. Mein zweiter Sohn hat einen viel, viel schwierigeren Weg gehabt. Er war eben 3 Jahre im Kinderheim, bis wir ihn eben abholen konnten und hat eben nie ein Foto gehabt. Und der hat sehr viel mehr Schmerz in sein Leben mit hineingenommen und hat all die Jahre, bis er eben 18 Jahre alt war und wir dann diesen ganz dringenden Impuls haben, wir müssen jetzt versuchen, irgendwie dieses Bild der Mutter zu finden, ja, diese Mutter finden. Wir haben gesagt, wir müssen es zumindest versuchen. All diese Jahre hat er eben daran gelitten und das hat auch Schmerz in unsere Familie gebracht. Das muss ich ehrlich sagen, auch Schmerz in unsere Beziehung gebracht. Ja, man tut alles für ein Kind und es steht dann vor einem und sagt, ich weiß, ihr habt mich lieb, aber ich fühle mich nicht zugehörig. Und das nach all den Jahren, wo man versucht hat, alles zu tun, dass er sich zugehörig gefühlt hat, ja. Das hat uns einfach natürlich auch geschmerzt, ja. Also da kommt schon Schmerz. Und ich glaube, dass Adoption eine Idee vom Himmel ist. Sie haben vorhin auch von Gottes Perspektive aus. Er ist der Vater der Weisen. Das sagt er in Psalm 68, ja. Dass er ist der Vater der Weisen. Das heißt in Jakobus, das ist der wahre Gottesdienst, dass wir Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen. Und ich glaube, es ist für ihn ein Gottesdienst, wenn wir uns um diese verletzten Menschen annehmen, die sich eben entwurzelt und heimatlos fühlen.
Gertrud Schöpflin, sie hat das Buch geschrieben, Eine Badewanne voll Glück, wie meine Träume laufen lernten. Frau Schöpflin, jetzt haben Sie 2 Kinder angenommen, sind 16 Jahre, glaube ich, verheiratet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und Sie nehmen das letzte Briefchen Folsäure zu sich, fahren in den Urlaub und kommen schwanger zurück. Da dachte ich mir spontan, als ich das gelesen habe, dass man dann so Gott fragt, ja, hallo, warum denn nicht gleich so? Warum hast du so lange gewartet? Wie ging es Ihnen, als Ihnen gedämmert ist, ich bin jetzt schwanger?
Also ich war sehr in Frieden darüber, über diese 2 Adoptionen. Ich wusste, es ist der Weg Gottes, weil wir haben eben diese erste Adoption so als ein Wunder Gottes erlebt, ein Jahr vorher angekündigt sogar noch in einem Gebetsgemeinschaft, wo jemand eben sagte, in einem Jahr wirst du ein Kind haben und dann wirklich tatsächlich entscheidet sich diese junge Frau für uns und auch das zweite Kind, wir wussten, Gott hat diese Kinder in unser Leben geführt. Also es war jetzt nicht so, da hätte ich die ja nicht adoptieren müssen. Es war vielmehr so, dass ich war sehr, sehr glücklich, aber in meinem Herzen war immer so eine ganz leise Frage, die habe ich so ein bisschen in den hintersten Winkel geschoben. Wie hätten wohl meine leiblichen Kinder ausgesehen? Das war die einzige Frage, die ich mir so gestellt habe. Die habe ich natürlich nicht Gott gestellt, die habe ich nur noch mir gestellt, denn ich hatte ja gefälligst auch glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Aber ich habe dann genauso leise immer ein Flüstern gehört, für jedes adoptierte Kind will ich dir ein leibliches geben. Das habe ich einfach so empfunden, aber das war jetzt nicht so, dass ich darauf gewartet habe, aber ich habe das war wie so ein leises Wehen. Heute sage ich, das war der Geist Gottes, der durch mein Leben diese Worte an mich, es ist meine Geschichte eben, ja, ich würde jetzt keinen Automatismus draus machen, ja, adoptieren Kind und Gott wird dir auf jeden Fall ein zweites geben, ja, das meine ich nicht, es war meine Geschichte, Gott hat so in mein Herz geflüstert und ich war dann schon echt von den Socken, als wirklich eine Schwangerschaft eingetreten ist, ja, Ich habe für mich auch gesagt gehabt, als ich die Kinder adoptiert hatte, ich werde immer glauben, dass Gott heilt und ich werde immer glauben, dass er mir ein Kind schenken kann, auch wenn ich ohne Kind in den Himmel gehe. Ja, an dem Punkt war ich innerlich, dass ich sagte, ganz egal, was in meinem Leben passiert, das ändert nichts an meinem Glauben. Ja, ich kann krank in den Himmel gehen und trotzdem glauben, dass Gott heilt. Ja, auch wenn ich es nicht erlebt habe. Es steht in der Bibel, Gott wird so bezeugt. Ich erlebe es vielleicht sogar bei Menschen um mich herum, dass sie Heilung erleben. Und darum will ich das Gott zutrauen. Ganz egal, ob ich das erlebe. Ja, mein Erleben ist nicht der Maßstab für Gott, sondern sein Wort und wie er bezeugt wird, ist der Maßstab.
Das hört sich alles nach einem Happy End an. Ist es aber noch nicht. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Ihre Schwangerschaften alles andere als leicht waren. Das ging jetzt nicht schwuppdiwupp, sondern Sie haben viel Zeit im Bett verbringen müssen. Also als ich es gelesen habe, Frau Schöpflin, dachte ich mir, ich tät's dem lieben Gott um die Ohren schlagen. Ja, jetzt schenkt er mir Kinder, aber jetzt macht das so schwierig, dass Sie eben monatelang das Bett hüten mussten, ja, und um Sie rum tobt eine Familie. Ja, und der Mann ist berufstätig und die Kinder beanspruchen sie und sie haben ein Haus und einen Haushalt und müssten eigentlich lauter Bälle jonglieren und jetzt sind sie dazu verurteilt, im Bett zu liegen. weil die Schwangerschaft eben so war, dass sie ihr Kind verlieren konnten. Sie hatten geschrieben, sie haben Blutungen bekommen etc. Sie mussten liegen bleiben. Darf ich mal fragen, was geht da so in Ihnen vor? Ich meine, da würde ich doch echt nochmal mit dem lieben Gott ein Wörtchen reden.
Ja, also ich hatte nicht nur das gehört, dass ich für jedes adoptierte Kind ein leibliches bekommen werde, sondern ich hatte noch so einen anderen Herzenseindruck. Das war jetzt keine Donnerstimme vom Himmel, sondern das Reden Gottes ist ja oft diese Gedanken, die durch unser Gehirn schleichen, ja, und die sich so in unserem Herzen auch festsetzen. Und ich hatte so auch den Eindruck, dass Gott auch sagt, du wirst um jedes Kind kämpfen müssen. Es war schon so ein bisschen als Warnung in meinem Herzen da. Und ich hatte auch mal einen Traum, in dem ich ein Gespenst gesehen habe, ja. Und es war dann wirklich so, am nächsten Tag war die Blutung, ja. In meiner ersten Schwangerschaft hatte ich also eine starke Blutung, musste daraufhin etwas kürzer liegen. Aber der große Crash war dann wirklich in der zweiten Schwangerschaft, die eben, naja, nur ein Dreivierteljahr später dann eben begonnen hat. Also meine zwei leiblichen Söhne sind anderthalb Jahre auseinander. Und das war dann schon ein Schock. Also ich fühlte mich wie bei Monopoly. Ja, da gibt es auch so ein Feld, wo es heißt, gehen Sie direkt ins Gefängnis, begeben Sie sich dort direkt hin. Ja,
ziehen
so,
Sie keine 4.000
genau,
Euro.
Genau, keine 2.000 Euro oder 200 Euro. Ja. So fühlte ich mich, als die Frauenärztin zu mir sagte, ab jetzt sofort liegen. Und es war erst März, das Kind sollte im September kommen. Da dachte ich, wie, was? Es war wie eine Einweisung ins Gefängnis. Ich musste wirklich 4 Monate liegen. Und das war dann schon, das hat mich dann schon geprüft, muss ich ehrlich sagen. Und heute denke ich, ja, ich habe auch erlebt, was vielleicht auch eben, was ich erzählt habe von Julia, diesen Abschiedsschmerz. Weil in dieser Zeit hat eine junge Haushaltshilfe, die Krankenkasse, muss ich auch mal lobend sagen, die haben mich ganz toll, wir haben 8 Stunden Haushaltshilfe gehabt, wir haben Tagesmütter gehabt aus der Gemeinde, haben uns Menschen geholfen, wir haben viel, viel Hilfe erfahren, dass wir unsere Kleinen da alle managen konnten, die 3 Kinder. Und aber ich erinnere mich an den Moment, da hat gerade eben der Isaak laufen gelernt und ich lag im Krankenhaus und sie kam jeden Tag mit dem Kind und ich weiß noch, wie ich es dann immer, ich durfte ein paar Schritte laufen Richtung Aufzug und sie verschwindet mit meinem Kind, das eben gerade laufen lernte, in diesem Aufzug und ich blieb zurück, ja, zwar mein zweites im Bauch, aber trotzdem dieser Schmerz damals, ja, dass mein Kind geht und ich es loslassen musste, das war ein großer Schmerz. Der Einjährige damals hat sich auch von mir abgewandt und hat sich, wenn der hingefallen ist, ist der nicht mehr zu mir gekommen, sondern ist nur noch zu der Haushaltshilfe. Der hat den Bezug zu mir verloren, obwohl ich anwesend war. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, das hat mir ein Stück einfach auch von dem Herzen der abgebenden Mütter auch gezeigt. Und ich möchte noch so hinzufügen, es ist sehr wichtig, dass wir als Adoptiveltern eine positive innere Beziehung zu den leiblichen Eltern unserer Kinder haben, weil es sind die Wurzeln unserer Kinder. Und man hat uns auf dem Seminar mal sehr ans Herz gelegt, nie schlecht von den leiblichen Eltern zu sprechen. Denn jeder Mensch will von guten Wurzeln abstammen. Ja? Das heißt, wir waren angehalten, wirklich gut zu denken, gut zu sprechen. Und darum haben wir uns auch immer bemüht.
Ich spreche immer wieder auch von meinen eigenen Leseerfahrungen mit Ihrem Buch. Ich dachte mir, eigentlich müsste ich jetzt auch noch eine Sendung mit Ihrem Mann Hans-Peter machen, der jetzt gerade hier still im Studio sitzt. Oder eigentlich müsste ich eine Sendung mit Isaak machen, der auch hier zum Schweigen verdammt im Studio sitzt und zuschaut. Aus der Sicht des Ehemannes ist es nochmal was anderes, aber anderes Thema und andere Sendung. Aber was macht es auch mit einer Ehe? Ich meine, das alles durchzustehen, diese Höhen und Tiefen. Wie haben Sie Ihre Ehe auch in dieser Zeit erlebt? Welchen Prüfungen waren Sie da unterworfen? Und was ist, ja, haben Sie auch Wunden davon getragen?
Also zuerst mal schweißt einer das zusammen, ja. Und heute denke ich, ey, was für ein unglaublich starker Typ, dass der das mit mir durchgestanden hat, ja, dass der auch meine Wünsche so ernst genommen hat und dass der mit mir nach Weißrussland und bis ans Ende der Welt quasi ist und all diese Abenteuer mit mir durchgestanden hat. Jetzt erst nehme ich das so im Nachhinein wahr, dass das überhaupt gar nicht selbstverständlich ist. Und mein Mann ist sowieso so einer, so ein Ingenieur, der alles ganz genau prüft und durchdenkt und durchrechnet. Da denke ich immer, ey, wie hat der sich auf sowas eingelassen? Wahnsinn, ja.
Er hat's geprüft.
Genau, also das ist der eine Aspekt, wo ich sage, das hat uns total zusammengeschweißt. Ja, durch dick und dünn sind wir da zusammen gegangen. Als dann die 4 Kinder da waren, da waren wir einfach sehr gefordert und kamen so in ein Funktionieren rein. Ja, mein Mann hat einfach dann viel gearbeitet, weil er der Alleinversorger war. Ich habe eben diese vier Kinder umgetrieben, sag ich mal. Und da haben wir uns ein Stück dann als Ehepaar verloren, wo wir einfach, wir hatten zu wenig Zeit miteinander. Ja, zu wenig Zeit, um unsere Herzensdinge zu besprechen. Ja, und ich möchte auch sagen, auch zu wenig Zeit für Sexualität. Das würde ich heute anders machen. Und das haben wir auch in der Zwischenzeit revidiert, dass wir wirklich Termine miteinander machen, dass wir darauf achten, dass wir uns begegnen, dass wir auch darauf achten, dass wir Zeiten der Intimität haben, weil als Großfamilie entsteht nicht mehr ganz so viel spontan, das muss ich mir auch ganz ehrlich sagen, ja. Man ist einfach immer mega beschäftigt, wenn man nicht aufpasst und man muss wirklich den Partner da, oder wir haben es einfach so für uns erkannt, wir müssen den Partner zur Priorität machen. Unsere Beziehung ist die Priorität. Und wir haben schon erlebt, Teenager spinnt, schreit rum. Und wir haben gesagt, ja, du, aber jetzt ist 9 Uhr. Ich weiß, du würdest gerne noch eine halbe Stunde weiter rumschreien, aber wir haben jetzt keine Zeit mehr für dich, denn wir beide haben jetzt zusammen ein Date. Ja? Und dann ist der Streit beendet mit dem Teenager, dann muss er halt warten.
Nach all dem, was Sie jetzt erfahren haben, was Sie in dem Buch beschrieben haben, und wir lernen Sie hier im Studio und auch in dem Buch als eine gläubige, praktizierende Christin kennen, wie ist Gott für Sie?
Ja, Gott ist auch einer, der mit mir durch dick und dünn geht. Ja, und er ist wirklich keiner, der nur am Sonntag in der Kirche eine Rolle spielt und auch spielen will. Ich glaube, er ist höflicherweise auch in der Kirche da. Aber ich glaube, er möchte eigentlich mit mir im Alltag unterwegs sein. An meiner Seite, ja. Der Heilige Geist heißt ja auch, genau übersetzt, dieser Parakletos, der an zur Unterstützung herbeigerufen. Und ich glaube, er will an meiner Seite sein. Und so erlebe ich Gott ja als einer, der an meiner Seite ist, der leise in mein Herz redet. Und ich muss mich, wie es Radio auch, ja, ich muss mich auf diese Frequenz einstellen, immer wieder. Wenn ich zu laut lebe, wenn ich zu hektisch lebe, verpasse ich die Frequenz, ja. Da sind wir auch wieder beim Radio. Ich muss mich auf seinen Sender einstellen. Und dann kann ich ihn hören, auch in die ganz vielen praktischen Dinge meines Alltags hinein. Und das beflügelt mich, wenn ich Gott in meinem Alltag erlebe und merke, wow, dieser große Gott ist da in meinem kleinen Alltag und er nimmt das wichtig, was mich bewegt, das beschäftigt ihn. Und da setzt er den Himmel und die Erde in Bewegung, um da Wunder zu tun. Das ist für mich eine sehr ergreifende Erfahrung. Und darum bin ich eigentlich dankbar für den Weg, den er mich geführt hat, dass ich ihn dadurch besser kennenlernen durfte.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Weg ein Stück mitgehen wollen, dann lesen Sie Gertraud Schöpflins Buch »Eine Badewanne voller Glück, wie meine Träume laufen lernten«, erschienen im Brunnen Verlag. Wenn Sie das jetzt nicht mitschreiben konnten, beim Radio Horeb Hörerservice ist das alles hinterlegt und auch auf unserer Website, wie Sie dieses Buch bestellen können. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nicht langweilig mit diesem Buch. Frau Schöpflin, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, dass Sie einen Teil Ihrer Familie mitgebracht haben. Danke auch an euch beide, dass ihr da wart. Danke auch für Ihre ermutigenden Worte, Frau Schöpflin.
Ja, gerne. Hat Freude gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie die ganze Sendung noch mal am Stück hören wollten, es gibt die Möglichkeit, diese Sendung als Podcast herunterzuladen von unserer Website www.horeb.org. Sie können sich auch eine Aufzeichnung dieser Sendung, wenn Sie es also klassisch mögen, als CD beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Rufnummer ist die 08328 921 120. Oder wenn Sie nochmal Informationen zu dieser Sendung oder zum Buch von Frau Schöpflin haben möchten, beim Radio Horeb Hörerservice, den können Sie erreichen unter 08328 921 110, Radio Horeb Hörerservice. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.